Herzlich willkommen beim Business Wege Podcast. Hier geht es um den Zugang zu Praxiswissen rund um unternehmerisches Denken und Handeln. Du erfährst in Interviews mit CEOs und Solo-Folgen, wie dein eigener Businessweg nachhaltig wachsen kann. Ich bin Stella, die Inhaberin von Business Wege und dein Host und wünsche dir jetzt ganz viel Freude und Inspiration beim Hören dieser Folge. Wow, heute habe ich Vanessa hier und wir haben uns jetzt gerade schon ein bisschen darauf eingestimmt, worum es geht und was auch gerade in diesem Monat Mai alles passiert. Und Vanessa ist eine ganz, ganz spannende Frau und Gründerin von KindBoss. Und auch Autorin und noch in ganz vielen anderen Funktionen heute hier und auch als Expertin für euch. Und was ich gerade total genial finde, dass Vanessa am Montag gründen wird. Also wir nehmen heute diese Folge auf. Es ist ein super frisches Thema und deswegen möchte ich jetzt unbedingt mehr erfahren, Vanessa. Was steht da am Montag an und was steckt hinter KindBoss?
Oh ja. Am Montag habe ich offiziell einen Notartermin, hatte ich auch noch nie in meinem ganzen Leben einen Notartermin. Und am Montag gründe ich mit meinem Co-Founder die KindBoss GmbH. Und die KindBoss GmbH, wie sagt man so schön, ist der erste Streich. Also ich habe irgendwann mal von einer lieben Freundin und auch Coachin gesagt bekommen, ich habe irgendwann meinen Job gekündigt vor ein paar Jahren und bin ausgestiegen aus dem Job. Und dann sagte sie zu mir, ach, ist total gut, dass du gekündigt hast, weil irgendwie sehe ich bei dir sowieso irgendwie so was Eigenes, ganz Großes, so irgendwas mit viel Impact. Und dann zu dem Zeitpunkt konnte ich das noch nicht so ganz greifen und glauben. Und jetzt gründe ich am Montag die KindBoss GmbH, weil ich der Meinung bin, dass wir ein Kind-Movement brauchen. Also wir brauchen gerade jetzt, wo alles irgendwie ein bisschen drunter und drüber geht, brauchen wir so Kind Moments in unserem Leben und in unserer Gesellschaft, die so diese Werte wie Positivität, Motivation, Wertschätzung, Empathie, diese Werte wieder so ein bisschen mehr auf die Karte bringt. Super idealistisch, weiß ich auch, bin ich auch schon mein ganzes Leben total romantisch gedacht. Aber meine Idee ist wirklich, so ein Movement loszutreten. Und das fängt an bei Organisationen. Ich arbeite seit vielen Jahren als Organisationsberaterin und Unternehmensberaterin und habe immer wieder festgestellt, jedes Change-Management-Konzept, jedes Leadership-Development-Konzept kann strategisch, konzeptionell super glossy sein und ganz toll durchdacht. Aber am Ende wird Halten und Verhalten immer im Alltag geändert, ne? Und im Tun sozusagen. Und ich möchte, dass Organisationen diesen Kindness-Faktor wieder mehr leben und wieder mehr ausspielen, weil das für mich ein großer Hebel ist für all die Themen, die Organisationen haben. Also Fluktuation, Krankentage, Quiet Quitting etc. Also wenn Führungskräfte schaffen, sich selber mal anzugucken und zu verstehen, Empathie ist etwas, was ich eigentlich schön finde, aber wie kann ich das eigentlich besser rüberbringen? Wenn die das lernen könnten, ist es, glaube ich, etwas, was Organisationen ganz, ganz gut tut und auch einen wirtschaftlichen Faktor dann eben hätte. Und das Ganze ist angelegt in dem Kind Movement. Ich denke ganz groß, ich denke in Kind Teacher, Kind Politicians, Kind Pet Owner, ich weiß nicht, also alles, wo man irgendwie Kindness bräuchte.
Ja, wow. Genau, das ist jetzt auch so die Visionärin in dir, ne, die du ja auch unglaublich stark hast. Also du hast mir eingangs gesagt, ich darf dich auch nicht als Consultant hier vorstellen. Jetzt hast du uns schon so ein bisschen reingeholt, ne? Also die Beraterin, so, das kennst du auch alles aus deiner beruflichen Laufbahn. Und mich würde natürlich jetzt total interessieren, also wie ist diese Idee entstanden? Weil die gibt's ja schon was länger. Das ist ja jetzt nicht so Schnips, ach übrigens, ich gründe mal am Montag, sondern das ist echt was, diese Bewegung, die dich schon länger begleitet. Also wann hat das gestartet und was würdest du sagen, macht auch so diese unternehmerische Motivation bei dir aus?
Diese idealistische Haltung, dass es uns besser gehen würde, egal ob in Organisationen oder in unseren Beziehungen oder andere gesellschaftliche Kontexte, dass wir dort mehr Empathie und Positivität und mehr Miteinander und Wohlwollen und Offenherzigkeit, das bedeutet ja eigentlich was anderes, aber für mich ist das, ich meine damit wirklich offene Herzen sozusagen, dass das etwas ist, was wir brauchen, das weiß ich schon ganz, ganz lange. Und ich versuche das für mich in meinem Wirkungskreis, den ich so habe, der ja normalerweise recht klein ist, auch absolut so zu leben und habe mich schon ganz, ganz lange gefragt, wie ich das größer machen kann. Also wie kann das, was ich so für mich in mir, in meinem Herzen trage, connecten mit dem, was ich auch kann? Also mit dem Thema Organisation beraten, ganz schnell verstehen, was Organisationen umtreibt, was die brauchen, was Führung braucht etc. Das treibt mich schon lange um. Und jetzt hast du gerade gesagt, die Idee kam ja nicht so schnips, aber die kam tatsächlich schnips. Allerdings mit einer Vorarbeit, denke ich. Also ich glaube, ich habe lange so in mir drin darüber nachgedacht. Und letztes Jahr, bevor wir in den Urlaub gefahren sind, saßen wir am Flughafen. Und ich habe einfach in die Ferne geguckt. Und dann plötzlich kam mir diese Idee von, wir könnten doch jeder Führungskraft einen Coach oder eine Coachin an die Seite stellen und die Gespräche und das Tun und Handeln dieser Führungskraft quasi analysieren in Bezug auf Empathie und Positivität und so. Dann kam natürlich direkt, das funktioniert ja nicht, das ist ja viel zu teuer. Und dann habe ich gesagt, na gut, aber wir haben mittlerweile die Möglichkeit, das mit KI zu machen. Und da ist das Ganze entsprungen. Ich habe immer, wenn ich eine Idee habe, die mich sehr bewegt, schreibe ich dann alles einmal runter, habe ich dann im Flugzeug gemacht. 2 Tage später lag ich dann wie mit meinem Mann und den Kindern am Strand. Die Kinder haben irgendwie gespielt, mein Mann lag neben mir und ich so, Stefan, ich muss dir mal kurz was pitchen. Erzähl mal, wie du das findest. Und dann hat er gesagt, das ist eine ganz tolle Idee. Let's go. Und seitdem habe ich konzeptionell drauf rumgedacht. Dann habe ich Robert wieder getroffen. Mit dem habe ich mal zusammengearbeitet. Der hat mich dann technisch dabei unterstützt, das umzusetzen. Und jetzt gibt es schon den ersten Prototypen. Also, ja.
Ja.
Doch ein bisschen Schnips.
Ja, das ist gut, dass du das auch nochmal sagst, Vanessa. Ja, ich habe jetzt gerade auch an so meine letzte Idee gedacht. Also stimmt, das war auch so auf dem Scooter. So plötzlich war die da und gleichzeitig, was ich damit meinte, ist so dieses, wie viele Bausteine hattest du in deinem Leben? Also wir gucken ja auch hier immer sehr gerne auf biografische Gründungen, dass du überhaupt in der Lage bist, in vor allem ganz oft auch einem entspannten Moment, ne, so auf dem Weg in den Urlaub, das passt ja auch genial, dann aus diesem Schatz, also aus all den Ressourcen, aus deinen Erfahrungen, diese Puzzlestückchen zusammenzubringen. Und ich glaube, das darf nicht unterschätzt werden, dass das ja eine unglaubliche Vorarbeit ist. Jetzt darf ich ja auch schon ein bisschen mehr über deinen Weg wissen, ne? Da komme ich gleich auch nochmal drauf. Und dass das aber ganz wichtig ist. Also wirklich da auch immer zu gucken, loszugehen und auf dem Weg, vielleicht machen manche Sachen nicht immer direkt Sinn, aber rückblickend ist es dann so ein Schnips und alles kommt zusammen.
Vielleicht ist es auch ein bisschen idealisiert, dieses Schnips oder Gefühl von Schnips. Ich bin da auch wahnsinnig gut drin, das weißt du auch, Stella. Zu sagen, ach, das war auch alles eine gute Fügung und das war auch ein bisschen Glück und so und die Idee, ah, das war ein Zufall, dass mir das jetzt zugeflogen ist. Aber klar, wenn ich darüber nachdenke, arbeite ich seit 15 Jahren als Unternehmensberaterin und habe alles gesehen in Organisationen und bin immer wieder an Punkte gelangt, an denen es irgendwie nicht weiterging, wo Change Management Konzepte als fantastisch abgesegnet wurden und am Ende gar nicht umgesetzt wurden. Oder Leadership Journeys gebaut wurden, ganz viel Geld dafür ausgegeben wurde und am Ende im Verhalten kaum oder in der Haltung kaum was geändert haben. Ne? Und diese Erkenntnis, auch diese Frustration auf allen Seiten, da kam wahrscheinlich auch ein bisschen die People-Pleaserin in mir durch, diese Wogen mal zu glätten, ne? Und das zu harmonisieren, empfand ich als eine gute Idee. Genau.
Ja, danke, dass du jetzt so ein bisschen auch schon mal ausholst, weil das möchte ich ganz gerne an der Stelle jetzt auch noch vertiefen, Vanessa, weil du hast ja eine unglaublich vielfältige Geschichte, also gerade wenn wir jetzt über unternehmerische Wege sprechen, ne, du hast ein paar Einblicke gegeben und ich durfte dich jetzt auch heute als Autorin vorstellen. Und diese Autorin, die bist du jetzt auch schon ein bisschen länger, auch Selbstständigkeit begleitet dich schon etwas länger, also magst du uns da jetzt einmal reinholen, dass wir auch diesen Weg von dir verstehen zum Schnipsmoment?
Also, dass ich diese 15 Jahre als Organisation und Unternehmensberaterin arbeite, das habe ich ja gerade schon erzählt. Ich bin dann selber irgendwann über den Weg der Mutterschaft eigentlich zum Thema Vereinbarkeit gekommen. Ich war damals bei EY angestellt, als ich das erste Mal schwanger wurde. Und als ich diesen positiven Schwangerschaftstest in der Hand hielt, war ich im ersten Moment einfach total geschockt. Das sage ich ganz ehrlich, weil ich in meinem Kopf hatte und ich war wirklich, glaube ich, auch ein bisschen gebrainwashed und damit meine ich nicht, dass EY mich gebrainwashed hat, aber ich war so in so einem Leistungsmodus, dass ich das wirklich ganz krass fand, jetzt schwanger zu sein, weil ich dachte, okay, jetzt ist meine Karriere vorbei. Also jetzt hänge ich das einfach an den Nagel und dann ciao. zum Glück konnte ich mich dann berappeln und habe mich natürlich auch gefreut. Und es war wunderschön, dass ich schwanger war und ein Kind bekommen habe. Und gleichzeitig, als ich dann zurückgegangen bin in meinen Job als Beraterin und Mutter war, habe ich gemerkt, das funktioniert ja vorne und hinten nicht. Also ich bräuchte viel mehr Zeit. Mein Tag müsste 35 Stunden haben. Und bin dann so handlungsorientiert, wie ich dann auch immer wieder bin ich dazu rübergegangen und habe geforscht und gefragt, welche Vereinbarkeitsmodelle gibt es eigentlich? Also kann ich in Teilzeit arbeiten? Kann ich vielleicht meine Stunden schieben? Kann ich vielleicht orts- und zeitunabhängig arbeiten? Und bin dann auf das Thema New Work gekommen. Damals war New Work in Deutschland noch, wir machen fancy Open Spaces, also Bürosachen. Und ich dachte aber, naja, aber wenn man Fridtjof Bergmann so zuhört, dann meint er ja nicht tolle Bürokonzepte, sondern der meint eigentlich ein gutes Miteinander und ein tolles Ausschöpfen von Potenzialen in Organisationen und einen guten Job-Person-Fit. Und da habe ich gedacht, würde sich wahrscheinlich mal lohnen, dieses Konzept New Work mal auf die Themen Vereinbarkeit, unterschiedliche Generationen zu denken. Und es war ein ähnlicher Moment wie letztes Jahr im Sommer am Flughafen. Mir kam nämlich plötzlich wieder so ein Sparkle in den Kopf und ich dachte, es gibt noch gar kein Studienmaterial dazu. Ich bin diejenige, die hier eine Studie dazu macht. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann mit einem Marktforschungsinstitut zusammen eine Studie mit 1200 ProbandInnen gemacht zum Thema New Work, habe mir unterschiedliche Generationen angeschaut, habe mir unterschiedliche Berufsgruppen angeschaut, habe gefragt, hey, wie müsste dein perfekter Job aussehen in den Facetten Team, Führung, Kommunikation, Wertschätzung, Digitalisierung, 16 Merkmale, in denen ich da geforscht habe. Und das Ganze hat mich total erfüllt, weil ich irgendwie dachte, cool, das macht Spaß. Und das war eigentlich mein Ansatz, um mit diesen Zahlen und diesen Facts sozusagen in die Organisation zu gehen und eigentlich ehrlich gesagt einen Fuß in die Tür zu bekommen, weil ich habe mich dann mittlerweile selbstständig gemacht, das erste Mal als Organisationsberaterin und wollte mit dem Thema New Work eigentlich Projekte generieren und wollte dort wirksam sein, ne? Und das Thema New Work in die Organisation bringen. Und wenig später, es hat auch super funktioniert. Und gleichzeitig hat mein Mann irgendwann gesagt, jetzt hast du ja diese ganzen Daten, was machst du denn jetzt noch damit? Schreib doch ein Buch. Ich gesagt, naja, ein Buch schreiben ist ja massiv aufwendig. Ich war gerade schwanger das zweite Mal. Und ich habe gesagt, okay, wenn ich schreibe, dann nur in einem großen Verlag. Und dann habe ich mich ein bisschen bemüht darum, ein paar E-Mails zu schreiben und hatte dann irgendwie sehr hochschwanger einen Autorinnenvertrag bei Springer Gabler unterschrieben. Und dann ging's los. Dann habe ich diese Studie verschriftlicht und das hat mich dann zu dem Thema Autorinnenschaft sozusagen gebracht. Und das hat mich auch wahnsinnig erfüllt, diese Themen so auch nochmal anders in die Breite zu bringen. Mich haben plötzlich StudentInnen angeschrieben und gefragt, ob sie mich interviewen können für ihre Bachelorarbeiten und so, weil es halt so pionierig war. Also es war eine der ersten Studien, die zum Thema New Work gemacht wurde in Deutschland. Und es war auch fantastisch. Also es hat Spaß gemacht. Und das Ganze hat mich dann immer weiter dazu geführt, dass ich mich irgendwie immer spitzer mit den Themen beschäftigt habe. Aus New Work wurde dann für mich eher New Leadership. Also was brauchen wir heute für Kompetenzen, um irgendwie authentisch, charismatisch, motivierend, gesund führen zu können. Und aus diesem New Leadership wurde dann kein Boss eigentlich. Also für manche mag das nicht so stringent gewirkt haben, weil ich mich in einem Rahmen immer wieder umgesetzt habe und auch mal umgedreht habe und auch mal wieder zurückgegangen bin und wieder vor. Und gleichzeitig hat es für mich aber immer diesen gleichen roten Faden gehabt, die Arbeitswelt anders anzuschauen, das Verständnis, dass Menschen in Organisationen agieren, dieses Agieren zu verändern, nicht nur Strukturen, sondern das Agieren zu hinterfragen und auch die Menschen besser werden zu lassen, sozusagen. Ja.
Jetzt hast du gerade den Begriff der Führung genannt und du führst dich ja jetzt auch selber schon jahrelang auf diesem Weg. Also gerade mit dem, was du geteilt hast, ne, auch 15 Jahre in der Beratung. Was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Fähigkeiten für dich? Also wenn du jetzt erstmal von Self-Leadership ausgehst und dem eigenen Unternehmen.
Ich glaube, eine der wichtigsten Sachen, das hätte ich jetzt vor ein paar Jahren nicht so gesagt, aber ich bin froh, dass ich es jetzt sage, ist, dass ich und vielleicht auch andere ich brauche unbedingt den Raum fürs Großdenken und für Kreativität. Und den habe ich nur, wenn ich nicht die ganze Zeit in so einem Überlebensmodus bin. Das kneift sich oder beißt sich bei mir mit einer sehr großen Leistungsorientiertheit. Diese Leistungsorientiertheit möchte immer weitermachen, immer weiter. Da sind noch 5 Minuten, die kann ich noch füllen mit irgendeiner tollen Aufgabe, die dann immer 15 Minuten dauert und gar nicht 5. Das ist in mir angelegt und gleichzeitig durfte ich aber auch über den harten Weg, ehrlich gesagt, lernen, dass diese Pausen und dieser Leerlauf auch manchmal, den man sich auch einplanen muss. Also wenn wir über Selbstorganisation sprechen, dann kommt dieser Leerlauf nicht einfach, sondern das muss ein Blocker in meinem Kalender sein. Der darf unverschiebbar sein und das darf auch nicht eine Viertelstunde sein, sondern das sind 2 Stunden oder auch mal ein ganzer Tag, an dem ich wirklich versuche, explizit nicht an den Themen zu arbeiten, die mich gerade beschäftigen. Und meistens sind das die Tage, die mich entweder total erholen und ich darf dann am nächsten Tag mich wieder darauf freuen, wieder einzusteigen. Und manchmal sind es auch die Tage oder die Stunden, in denen mir dann wiederum neue Ideen kommen, weil plötzlich so eine Freiheit oder so ein Freiraum immer im Kopf stattfindet. Und da bin ich ganz ehrlich, das fällt mir immer noch schwer, diese Freiräume einzuhalten und sie nicht als optional anzusehen. Und gleichzeitig merke ich, dass sie im Sinne der Selbstorganisation den größten Wert haben, ne? Also, und Selbstorganisation selber musste ich auch hart lernen. Ich bin eher ein quirliger Typ in der Organisation und in der Selbstorganisation. Also manchmal frage ich mich, wie ich mein Studium so auf die Kette bekommen habe, weil damals war ich wirklich noch nicht gut organisiert und hatte dieses Mindset auch noch gar nicht. Also war noch gar nicht so reif im Sinne der Selbstorganisation. Das durfte ich lernen, hat mir auch ehrlich gesagt die Beraterschule so ein bisschen geholfen. Und seitdem ich verstanden habe, welche Sachen bei mir funktionieren, geht es mir gut, macht es mir meine Tage leichter, nicht zu streng zu sein, Aufgaben ein bisschen zu clustern in das wäre super, wenn es heute passiert, diese Aufgabe reicht, wenn ich es irgendwann diese Woche mache. Das hilft auf jeden Fall. Aber ist kein Zuckerschlecken für Menschen, die so kreativ und quirlig sind. Ich sag's ganz ehrlich.
Ja, und ich finde es auch toll, dass du so transparent bist, Vanessa. Ich habe jetzt ganz, ganz viele Punkte und habe immer so gedacht, yes, I feel it. Und vielleicht nochmal zur Einordnung, weil das ist etwas, was ich jetzt auch erst seit ein paar Wochen tatsächlich so verstanden habe für mich. Das war so ein Big Aha-Moment, zu sagen, es gibt einmal Self-Leadership und das ist nochmal viel krasser und viel mehr mit innerer Reflexion zum Beispiel verbunden und mit diesem, boah, warum mache ich das, was ich tue? Warum fällt mir das schwer, was ich tue? Ne? Mhm. Und dann Selbstorganisation. Also diese 2 Buckets nochmal getrennt voneinander zu betrachten, das hilft mir gerade unwahrscheinlich. Und mit dem, was du jetzt geteilt hast, was ich besonders spannend finde, du hast jetzt diese Leistungsorientierung erwähnt. Und ich habe einen LinkedIn-Beitrag von dir gesehen, den hast du vor kurzem erst veröffentlicht, wo du über das Bildungssystem sprichst. Und was uns ja jetzt verbindet, du hast es, glaube ich, noch gar nicht gesagt, aber ich greife das jetzt einfach mal auf, das ist auch dieses Aufwachsen als Arbeiterkind. Also wir kommen beide aus einem Haushalt, wo es keine Akademiker, Akademikerinnen gibt. Und wie hat dich das auch positiv gestärkt, jetzt auf diesem Weg, auf dem du heute bist?
Stimmt, da hatten wir einen großen Überschnitt. Also dieses ganze Thema Arbeiterkind emotionalisiert mich immer wieder, weil ich das manchmal selber gar nicht glauben kann, an welchem Punkt ich bin. Und damit meine ich gar nicht, das ist hier alles so rich und alles so fancy und glossy und so. Das meine ich damit nicht, sondern es gab ganz viele Punkte in meiner Kindheit und in meiner Jugend, die aufgrund dessen, dass ich als Arbeiterkind sozusagen auch in einem relativ prekären Haushalt groß geworden bin, es gab immer wieder Punkte, wo ich ganz anders hätte abbiegen können. Also soziale Schichten bleiben ja auch häufig unter sich. Das heißt, ich hatte auch ein Freundeumfeld mit Menschen, von denen ich weiß, dass sie drogenabhängig wurden, dass sie alkoholabhängig wurden. Menschen, Kinder, Jugendliche, die in dem Alter schon wirklich starke mentale Herausforderungen hatten. Und es gab ganz viele Punkte, wo ich anders hätte umdrehen können. Und ich habe aber irgendwie immer den Weg nach vorne gewählt. Und darüber habe ich schon 1000 Mal nachgedacht, auch mit dir, Stella. Wir haben da auch schon drüber gesprochen. Wie kann das eigentlich sein, dass ich immer wieder diesen Weg nach vorne gedacht habe und mich immer wieder von dem, was mich zurückgeworfen hätte, umgedreht habe, statt und dann nach vorne gegangen. Und ich glaube, es war nie so eine Abwendung von dem, was ich kannte, weil das war ja okay so, also in dem Rahmen, den ich so wusste. Aber es gab so einzelne Personen in meinem Leben, die mir so einen Glimpse davon gegeben haben, dass ich es auch anders machen könnte. Das waren unter anderem Lehrerinnen, meine Deutschlehrerin. Die hat mich so motiviert, die hat mich so bestärkt, zum Beispiel in dem, wie ich geschrieben habe oder was ich für kreative Ideen hatte. Ohne dass sie es sagen musste, hatte ich das Gefühl von, ah, da gibt es etwas, was ich gut kann. Das möchte ich weiterhaben. Ich möchte dieses Gefühl, dass ich etwas gut kann, immer wieder spüren. Ich hatte eine Freundin, die hat in einem Haus gelebt mit ihren Eltern und ihrem Hund. Ich habe in einer Wohnung gelebt. Das war kein Vergleich und ich war sehr, sehr gerne bei ihr. Und ich glaube, ich habe mich irgendwann gefragt, warum bin ich denn gerne bei ihr? Und es war für mich alles schön hell, schön groß, freundlich. Und ich glaube, ich habe mich irgendwann dafür entschieden, dieses große, freundliche Leben zu führen. Und diese Idee von Arbeiterkindern, die sich so im Klassizismus sozusagen hocharbeiten, das ist ein starkes Bild und ich weiß aber, dass das auch echt mega tough ist. Also das ist jetzt nichts, was man einfach so macht, sondern das ist immer wieder mit ganz viel Rejection verbunden. Das ist immer wieder mit ganz vielen Menschen verbunden, die dir eigentlich zu verstehen geben, was willst du denn hier? Du hast hier eigentlich nichts zu suchen. Das brauchst du gar nicht probieren, das schaffst du ja eh nicht. Es gab früher jemanden, der meiner Mutter gesagt hat, ach, um Vanessa brauchst du dir keine Sorgen machen, die bleibt ja eh für immer in Uelzen. Also Uelzen ist meine Heimatstadt. Und ich glaube, dieses sind so zwei Facetten. Einmal diese Glimpse von, ach, irgendwie sieht da jemand was in mir. Und die Idee von, es könnte heller und freundlicher sein, hat mich dann irgendwie immer wieder dahin gebracht zu überlegen, ach, ich könnte es auch anders machen. Ich könnte auch Abitur machen. Der Weg ist zwar ein bisschen anders. Es war auch anstrengend für mich, weil ich habe nicht aufs Gymnasium gegangen und konnte dann direkt Abitur machen, sondern ich war auf dem Gymnasium, bin richtig auf die Schnute gefallen, war richtig schlecht in der Schule in der 7. Klasse, musste dann auf die Realschule, bin dann von der Realschule wieder aufs Gymnasium und das war alles echt schwer. Und ich habe diese Entscheidungen aber immer alleine getroffen und habe mich auch irgendwann so ein bisschen unabhängig von anderen gemacht. Also ich glaube, das war auch relativ früh gut, dass ich einfach gesagt habe, ich mache meine Sachen. Ich mache das so, wie ich das für richtig empfinde und ich mache es intuitiv, weil es gibt ja niemanden, der mir das sagt, wie es sein könnte oder gibt ja niemanden, der sagt, guck mal, jetzt musst du BAföG beantragen im Studium und das macht man übrigens so und so oder jetzt musst du dich immatrikulieren, da musst du dir ein Zugticket kaufen und nach Hannover fahren und irgendwie zur Uni kommen und da musst du deine Unterlagen abgeben und die müssen vollständig sein. Da hat mir auch keiner geholfen und das klingt jetzt so, als wären meine Eltern nicht anwesend gewesen. Vielleicht kann ich das noch kurz sagen, das habe ich, glaube ich, auch noch nie öffentlich gesagt. Aber es war so, dass mein Vater in meiner Jugend gestorben ist und meine Mutter halt einfach total mit sich beschäftigt war, mit sich selber. Die hatte eine ganz große Trauer in sich und ich habe quasi so ein bisschen für mich die Verantwortung übernommen, um sie auch zu entlasten. Und dann habe ich einfach die Entscheidungen selber getroffen und das war, glaube ich, auch ganz schön gut, dass ich das dann einfach alleine tun konnte.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt deine Frage gut beantwortet habe, aber...
Danke, Vanessa. Voll, voll. Auch danke, dass du hier so offen bist und das gerade mit uns teilst. Ich glaube nämlich, dass es unglaublich helfen kann. Eine der Missionen ist ja auch von mir, strukturelle oder generell Ungleichheit zu bekämpfen. Mhm. Und wie wir gerade angefangen haben, ne, so jetzt du gründest am Montag. Ja. Ich glaube, das ist total schön, um ein Bild davon zu bekommen, was dich ausmacht. Also was ist passiert auf diesem Journey, dass du das jetzt machst? Was hat dich da geprägt? Und jetzt hast du auch gerade am Ende nochmal diesen Begriff der Verantwortung geteilt. Und wenn wir über Leaderships sprechen, Self-Leadership, also deine Story ist ja direktes Self-Leadership, ne? Wenn ich das jetzt so in der Gleichung aufstellen würde. Und Verantwortung ist eben essentiell. Und ich habe so ein bisschen auch diese These, dass, das kam mir jetzt gerade so auch, als du gesprochen hast, dass wenn eben der Start ins Leben vielleicht eher schwieriger ist und diese Ungleichheit vorhanden ist, diese strukturelle, dass es im unternehmerischen Kontext echt krasse Potenziale mit sich bringt, weil es eben früh um Selbstständiges, sich organisieren geht, ne? Dieses, wie kann ich Lösungen finden für Situationen, die erstmal total schwierig sind, wo eben nicht immer klar ist, boah, was mache ich als nächstes, wo es keine externe Unterstützung im direkten Umfeld gibt. Also it builds up, wenn ich das jetzt auch bei dir gerade nochmal so höre und spiegeln darf.
Ja, total.
Hi du, hier spricht Stella und keine Sorge, es geht gleich weiter. Das ist nur eine ganz kurze Erinnerung daran, dass dir diese Folge von meiner Firma Businesswege zur Verfügung gestellt wird und eben nur möglich ist, weil da sämtliche Ressourcen reinfließen. Wenn du daher Unterstützung für dein eigenes Geschäftsmodell wünschst oder auch deinen Nachfolgeprozess planst, kannst du uns jederzeit kontaktieren und ein Erstgespräch vereinbaren. Viel Spaß beim weiteren Hören dieser Folge.
Ich glaube auch, es gibt Menschen, die irgendwie eine schlimme Situation erlebt haben, drogenabhängig waren, eine schlimme Krankheit hatten, ich weiß nicht. Und dann sagen diese Menschen häufig, aber ich bin froh, dass ich es erfahren habe, weil jetzt kann ich anders auf die Sachen blicken. Und ich glaube, Menschen, die nicht in einem Defizit oder in einem Mangel unterwegs sind oder waren, können das häufig nicht nachvollziehen, weil das klingt natürlich höchst idealisiert und romantisiert. Und gleichzeitig ist es aber das, was einen auch irgendwie immer weiterbringt. Und es gibt heute Momente, in denen denke ich, ja, das ist jetzt echt schlimm und das ärgert mich auch und es ist vielleicht auch dramatisch. Und gleichzeitig weiß ich, dass es Momente in meinem Leben gab, die schon auch existenzieller waren. Und gemessen daran ist es okay. Ich weiß, dass ich das halten kann und ich weiß, dass ich da durchkomme. So. Das ist, glaube ich, eine Stärke, die man dann entwickelt. Ist auch schön, wenn man sie nicht entwickeln muss, weil das bedeutet, dass man nicht so viele Steine im Weg hatte auf dem Weg. Und ich bin mir sicher, dass man das dann auch anders entwickeln kann. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, eine Qualität, die man dann auch gerne nutzen darf. Und in diesem Unternehmertum, wo ich jetzt irgendwie gerade so rein jazze, wird mir das ganz bestimmt helfen. Und gleichzeitig, und das wollte ich einmal noch kurz ergänzen, das ist dieses große Wachstumspotenzial und gleichzeitig, wenn man so aufgewachsen ist wie ich oder vielleicht auch wie du, trägt man auch immer eine bestimmte Facette Scham oder auch so eine gewisse Facette Understatement mit sich. Und das beißt sich dann wiederum mit dem Think Big und der Vision, die man dann so verkörpern möchte. Und das sind so Stufen, die man so erklimmen muss.
Ja, das ist toll, dass du das jetzt nochmal aufgreifst, weil ich war gerade so ein bisschen mit einer Frage im Kopf und versucht zu folgen und da ist so vieles bei und jetzt hast du nochmal für mich diesen Faden wieder hergeholt.
Super,
ja, danke dafür,
ich Vanessa, gesehen.
Genau. Das passt ganz gut. Du hast ja auch vorhin einmal darüber gesprochen, dass es eben diese aktiven Pausen braucht und ich mag sehr, sehr gerne den Begriff eines kreativen Raumes. Den möchte ich nochmal kurz vorstellen. Also ich kenne den von Smart Business Concepts und da geht es einfach darum, dass wir uns bewusst einen Raum schaffen, auch wieder im Self-Leadership-Kontext. Niemand anderes bestimmt über unsere Zeit, sondern wir müssen dafür sorgen, dass wir diese Räume kreieren. Also sei es jetzt irgendwie ein schön gestalteter Raum daheim, Blümchen stehen. Ich habe immer Blümchen auf dem Schreibtisch, ne, die mich irgendwie so inspirieren, motivieren.
Ja.
Sei es Zeit in der Natur. Also das kann jetzt alles sein. Es geht nur darum, Raum zu haben ohne Termine, um wirklich auch mit diesen Big Visions sich verbinden zu können, ne? Und das ist eben so das Stichwort, dass du jetzt gerade auch gesagt hast, okay, diese großen Visionen, die du hast, die brauchen zum einen Verantwortung und die brauchen auch Sichtbarkeit. Und was ich jetzt eben letzte Woche auch wieder hatte mit einem Coach von mir, zum Beispiel in die eigene Vergangenheit zu gucken, wo gibt es vielleicht Scham, wo gibt es irgendwie Situationen, die bremsend sein können. Weil wenn du große Visionen hast, dann weiß niemand davon, wenn wir das für uns behalten. Und das ist jetzt auch so ein bisschen nochmal der Übergang für mich zu Kindboss. Wenn du magst, hol uns doch nochmal rein. Was genau ist jetzt bei dir diese Vision von Kindboss? Also wenn du nochmal über die Angebote sprichst, auch über die Kundengruppen, wie bist du da vorgegangen, um dieses Geschäftsmodell jetzt erstmal so weit zu kriegen, dass du auch schon Prototypen getestet hast und sagen kannst, okay, du gehst jetzt Montag zu diesem allerersten Notartermin in deinem Leben und gründest offiziell die GmbH mit Robert?
Die Kundengruppe, also das Ideal Customer Profile sozusagen, das sind eigentlich aktuell Organisationen, die sich im Mittelstand befinden. Das ist das, was du gerade besprechen
möchtest,
ne?
Ja, total, Vanessa. Okay, also mir ging es so ein bisschen darum, auch zu verstehen, das Geschäftsmodell als solches, das Geschäftskonzept, also immer was, womit du deine Vision jetzt auch verbindest, wie ist das überhaupt entstanden?
Okay. Meine Zielgruppe eigentlich schon immer als Organisationsberaterin mit dem Hintergrund Sozialpsychologie und Arbeits- und Organisationspsychologie und Informatik, by the way, habe ich auch nochmal irgendwann mitstudiert. Das hat mich eigentlich immer mit der Gruppe HR zusammengebracht, also HR und IT. Charakter, weil ich diese Gruppen, das waren immer so die Gruppen, mit denen ich irgendwie gearbeitet habe. Und dieses Businessmodell ist eigentlich darauf ausgelegt, dass es einerseits Führungskräften hilft, sich da weiterzuentwickeln, wo sie gerade stehen, ohne ein Room of Shame, also ein Safe Space haben, wo sie sich nur mit sich selber beschäftigen, indem sie quasi das Modell ist, Kind Boss, die Kind Boss Anwendung, hört Gespräche zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden. Das ist tatsächlich, kann man auch DSGVO-konform gestalten, falls jetzt Menschen irgendwie direkt sagen, ach, das geht sowieso nicht, doch es geht. Diese Gespräche werden dann analysiert von nur auf Seiten der Führungskraft in Bezug auf Empathie, Motivation, Positivität, Machtbalance, ne? Auch für mich Gleichheit herstellen, ein absolutes Anliegen. Und diese Gespräche werden dann quasi analysiert. Die Führungskraft kann im Nachgang in einem Dashboard nachschauen, wie die Performance war und kann Entwicklungen sehen. Letzte Woche war mein Empathiewert weiter unten. Jetzt mit den Tipps, die mir die Anwendung gegeben hat, habe ich mich verbessert. Mein Empathiewert ist gestiegen. Und das ist quasi die eine Gruppe. Das ist natürlich branchen- und levelunabhängig und unitunabhängig. Und das Ganze wird dann, diese ganzen Daten, die in der Organisation dann gesammelt werden, werden anonymisiert, hochaggregiert oder aggregiert in die HR-Abteilung. Und das ist eigentlich der Moment, wo ich denke, ach, das hat wirklich einen tollen Impact, weil Führungskräfte dürfen sich weiterentwickeln, da wo sie sind, in ganz sicheren Raum. Und HR hat endlich mal die Möglichkeit, auf Daten basierend Entscheidungen für Intervention zu treffen. Wenn ich als HR-Abteilung verstanden habe, in meiner Organisation werden 3 Merkmale überhaupt nicht gut ausgelebt, also Positivität und Machtbalance und Themen, die in den unterschiedlichen Abteilungen oder Bereichen ganz niedrig sind, dann weiß ich ja schon mal, ah, okay, ich muss jetzt hier nicht das 5. Seminar zum Thema Kommunikation oder Empathie oder Projektmanagement ausrollen, sondern es gibt vielleicht andere Themen, die ich hier mal anpacken muss. Um das Ganze dann noch ein bisschen zu tweaken und zu individualisieren, haben wir gesagt, wir werden die Unternehmenswerte, die jede Organisation hat, die dann immer irgendwo hängen und die dann jeder irgendwie mal durchliest, aber nicht weiß, was damit gemeint ist. Diese Unternehmenswerte werden wir mit der Organisation zusammen ausformulieren, quasi in unser Modell hinterlegen. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass die Führungskräfte auch dort performen können und sich dort entwickeln können. Und auch hier hat HR dann die Möglichkeit zu verstehen, unsere Unternehmenswerte sind gut gewählt, sind nicht gut gewählt, die werden gut ausgelebt, die werden hier nicht gut ausgelebt. Diese Werte funktionieren super, hier müssen wir noch ein bisschen nacharbeiten. Also es gibt einfach eine total interessante Datenlage, die es bisher noch nicht gab, weil wir natürlich in Organisationen immer eher subjektiv einschätzen, vielleicht mal evaluieren durch Umfragen und so, aber es ist ja nie wirklich am Tun, also am Punkt da, wo es wirklich passiert. Und das ist erstmal das Modell. Und für mich war es einfach super wichtig, endlich diesen Schritt weiterzukommen. Also weg von, ich vermute als HR, dass wir das und das brauchen. Die Mitarbeitendenbefragungen waren irgendwie nicht so gut. Meine Empfehlung wäre, dass wir mal ein Training machen zum Thema XY. Das könnte alles viel deutlicher werden und viel spitzer dann formuliert werden, was dann auch dazu führt, dass HR zum Beispiel in Budgetdiskussionen mit der Geschäftsführung viel coolere Daten hat. Wenn man das länger testet und länger ausprobiert in der Organisation, könnte man vielleicht sogar evaluieren, ob das ist meine Hypothese, welchen Impact es auf die KPIs wie Fluktuation und Krankentage und Commitment und so hat. Und das ist das Businessmodell im Groben. Es gibt jetzt einen Prototypen, den haben wir in Organisationen getestet. Oder den testen wir aktuell noch in Organisationen, in 3 unterschiedlichen Organisationen. Und das Feedback ist bisher ganz, ganz toll. Das war auch sehr aufregend, ne, so die ersten Feedbacks zu bekommen. Und irgendwie ist man dann doch so angelegt, dass man denkt, ja, die werden bestimmt sagen, es läuft ganz gut, aber da gibt es auch viele Kritikpunkte. Oder, ach, die werden sagen, das läuft super und das macht Spaß, aber das sagen die nur, weil die mich nett finden oder so. Aber tatsächlich ist dieses Feedback insgesamt so gut, dass die Menschen, die das testen, sogar proaktiv und von sich aus in der Organisation dafür Werbung machen, ohne dass ich irgendetwas sagen musste oder darum bitten musste. Die machen das einfach von sich aus, weil sie es so toll finden. Und das wiederum hat mich dann bestärkt, mit Robert diesen Schritt zu gehen und zu sagen, okay, im Grunde ist es etwas, was super funktioniert. Das ist jetzt gerade ein Prototyp, der kann schon angewendet werden, der ist stabil. Und wenn wir den noch weiterentwickeln, dann kann der verkauft werden. So, das ist dann das erste Mal, dass dieses Produkt in dem Status verkauft werden kann. Genau.
Ja, total spannend, Vanessa. Also gerade so dieser Praxistransfer, ne? Weil meine Frage, die ich habe gerade selber gemerkt, war ein bisschen schwierig formuliert, aber es ging genau darum zu verstehen, wenn wir über ein Geschäftsmodell sprechen, ne? Das ist jetzt erstmal ein sehr abstrakter Begriff, in der Praxis, was bedeutet das? Also es bedeutet, ne, ihr habt euch Gedanken gemacht über die Kundengruppen, vieles kommt natürlich auch durch deine jahrelange Berufserfahrung, durch Netzwerke, durch die Zugänge, ne? Dass du weißt, was wird gebraucht, also da auch wieder diese eigenen Stärken zu verbinden. Dann, was ist das eigentlich Angebot? Womit wird Geld verdient? Und wenn wir über Prototypen sprechen, dann ist ja oft dieser Begriff vom MVP, Minimum Viable Product, gibt es auch eine eigene Podcast-Folge zu. Aber das hast du jetzt super nochmal dargestellt, ne? Irgendwie 3 Kunden über einen längeren Zeitraum, um jetzt eben auch da valide zu wissen, alles funktioniert soweit. Es gibt die Nachfrage und es geht weiter. Also total aufregend. Ich fiebere mit.
Ja, danke. Es ist auch wahnsinnig aufregend. Es war jetzt irgendwie aber so ein paar Side-Events von der OMR und habe dort natürlich auch ein bisschen darüber erzählt, was jetzt am Montag passiert. Und da habe ich gemerkt, da gibt es natürlich auch Menschen, die direkt kritisch sind und die direkt sagen, ach echt, jetzt in der jetzigen Zeit, HR ist doch irgendwie so eine Bubble, die haben doch gar keine Budgets oder hast du keine Angst, dass das jemand direkt nachbaut? Und ich habe mit dir ganz am Anfang darüber geredet, Stella. Ich hatte massiv Angst, damit rauszugehen oder überhaupt jemanden davon zu erzählen, weil ich die ganze Zeit dachte, oh Gott, meine Idee ist dann weg. Und jetzt, wo die Idee fortgeschritten ist und ich verstanden habe, wir haben jetzt wirklich eine Basis gelegt, die kann man jetzt auch nicht von heute auf morgen nachbauen. Das braucht viel mehr Zeit und da steckt so viel Magic drin, sag ich mal. Das ist schwierig. Und jetzt kann ich ganz selbstbewusst darauf schauen und sagen, ja, natürlich, natürlich kannst du dir das mit Claude nachbauen. Na klar, aber es hat ja nicht die gleiche Basis wie das, was kein Boss ist und wie das in den letzten Monaten gewachsen und entstanden ist und wie viel Feedback da schon drin steckt. Das war ja alles iterativ. Wir haben immer wieder neue Versionen ausgerollt an die Beta-TesterInnen, haben immer wieder Neues dazugenommen, haben das immer wieder bewerten lassen. Und ich kann jetzt so ganz bold sagen, ja klar, aber ich kann morgen auch ein neues Airbnb bauen oder ist eigentlich egal. Am Ende ist es so schnell machbar, mittlerweile Geschäftsmodelle zu kopieren. Und deswegen konzentriere ich mich mittlerweile und da bin ich dir ganz dankbar, Stella. Du hast mir da ganz wunderbar geholfen, mich immer wieder mit der Vision zu connecten und nicht mit dem, was mich zurückhält. Bin ich da ganz klar im Fokus auf, wir machen das und wir umgeben das Ganze mit Dingen, die das haltbar und machbar machen. Also mittlerweile glaube ich daran, dass wir das richtige Asset von so einer Anwendung ist natürlich das Technische, was da drin steckt und die Idee und das Konzept und alles cool. Aber das kann man ja nachbauen. Aber am Ende ist es ja das, was wir daraus machen, wie wir damit rausgehen, wie sehr ich mich verbinde mit dieser Vision, wie authentisch das ist, wenn ich darüber erzähle. Und ich sag mal, das Movement drumherum, also je mehr Menschen sich diesem Movement anschließen, desto größer wird die Community. Und das ist ja dann auch nochmal ein Asset, was das Ganze total wertvoll macht. Wir sind ganz am Anfang, wir sind ja noch nicht mal bei LinkedIn damit rausgegangen. Also wir finden quasi noch nicht statt. Und gleichzeitig denke ich, aber das ist das, wo wir dran arbeiten müssen. Das Modell verbessern wir sowieso immer, weil wir da total Bock drauf haben und so. Aber das Drumherum muss gebaut werden. Und da muss ich mich immer wieder ganz aktiv mit der Sparkling-Vision connecten, die ich da so habe und mich dahin bewegen. Und diese Scham und dieses Gefühl von, ich kann es eh nicht schaffen, das so früher in mir angelegt wurde, das immer wieder so ganz bewusst so beiseite schieben oder auch mal angucken, auch mal sich darin so bewegen und einmal auch merken, das ist nicht mehr das, wie ich mich fühlen möchte. Das ist auch nicht das, womit ich mich connecten möchte. Ich darf jetzt irgendwie liebevoll mit mir selber sein und das anschauen und verstehen. Es gab auch andere Zeiten und dann das wieder nehmen und dann in diese Treppe hinaufschauen und der Vision so entgegenblicken. Das finde ich irgendwie total schön und muss mich selber immer wieder dahin bringen. Aber diese Vision und diese Idee von Stufe für Stufe sich dieser Vision annähern. Das haben wir ja auch gemeinsam erarbeitet. Und das ist ein Bild, das mir jeden Tag hilft und jeden Tag im Kopf ist. Total schön.
Wow, Vanessa, mega. Ja, ich finde es so krass. Also wenn ich jetzt dran denke, wo du auch am Anfang gestanden hast und was du geteilt hast mit diesem, ja, du traust dich gar nicht wirklich damit rauszugehen und jetzt bist du bei der OMR und teilst das lockerflockig und hast am Montag diesen Notartermin und jetzt auch heute, was du hier mitgibst. Also ich glaube, das ist so authentisch und das möchte ich jetzt auch nochmal an der Stelle betonen, ne? Also all das, was du jetzt hier in dieser Folge teilst, das zeigt ja einmal diese ganze Journey. Und dann gibt es natürlich Gedanken der Unsicherheit, die wir alle haben. In Deutschland sowieso eine Gesellschaft mit sehr viel Angst, gerade vor einem unternehmerischen Weg. Und wofür du stehst, das ist ja dieser Mut, trotzdem immer wieder weiterzugehen, dich zu verbinden, anzuschauen, was kommt da hoch, was sind das für Gedanken. Und das kann niemand ersetzen. Also wenn jetzt irgendwer sagt, ach ja, geiles Geschäftsmodell, ne, das mache ich jetzt nach, dich kann halt niemand ersetzen. Und das ist ja auch das, was ich immer wieder mitgeben möchte, wenn es um das eigene Business geht, ne? Dass du als Person, du bist halt auch dein Unternehmen. Und wenn du da so d'accord bist wie du heute, Vanessa, also wirklich Respekt, ne? Ich finde das super schön gerade so zu sehen, was du hier heute alles einfach teilst. Und das ist ja so dieser ganze Prozess auch, dieser innere Prozess, das nach außen tragen zu können und so klar zu sein und so straight zu sein. Ja, und das kann dir keiner nehmen, Vanessa. Also ich habe jetzt eine allerletzte Frage. Und dann würde ich sagen, ist das eine ganz runde Nummer hier. Und zwar möchte ich wissen, was ist deine Definition von Erfolg?
Oh yes. Diepe Frage, Stella. Deep. Ich habe das ja schon einmal skizziert vorhin, als ich damals bei EY gearbeitet habe, war für mich ganz klar, Erfolg ist, wenn ich irgendwann mal Partnerin bei EY bin. Das war für mich ganz klar der Weg. Turns out war es nicht. Und mittlerweile würde ich Erfolg knüpfen an Zufriedenheit. Und zufrieden und erfolgreich bin ich, wenn ich Dinge in meinem Leben mache, für die ich einstehe, die mir wichtig sind, die einen Impact haben, die meine Kompetenzen treffen und mit denen ich auch Geld verdiene. Und dieser letzte Punkt, den vergisst man manchmal. Wenn man auf so einer Reise ist, dann fängt man irgendwann an, so dieses kapitalistische System zu hinterfragen. Und man ist so, Mann, kann ich denn nur Geld verdienen, wenn ich irgendwie so mich in diesem Feld bewege? Und dann fängt man an zu denken, mit idealistischen Themen kann man kein Geld verdienen. Und ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube, man kann erfolgreich sein mit Themen, die Impact haben, mit Erfolg, also mit Modellen, die einen positiven Wert haben und sich aber schlau an das System andocken, wie so ein trojanisches Pferd. Und dann bin ich, glaube ich, erfolgreich oder dann bin ich zufrieden und erfolgreich, wenn ich merke, dass das, was ich Gutes tun will, connected ist mit Impact, finanziellem Erfolg und Veränderung, die ich initiiere. Das wäre für mich, glaube ich, so diese drei Säulen. Ich glaube, dann bin ich happy.
Super. Hast du Mehrwert aus der heutigen Podcast-Folge für dich mitgenommen? Schön, dass du dabei warst und ich freue mich, dass du diesen Businessweg heute begleitet hast. Wenn du dir mehr Austausch zu deinem eigenen Geschäftsmodell und der Weiterentwicklung wünschst oder auch den eigenen Nachfolgeprozess planst, dann kannst du unser Team jederzeit kontaktieren und uns per E-Mail schreiben oder ein direktes Erstgespräch vereinbaren. Dann können wir nämlich gemeinsam schauen, wie wir dich am besten begleiten und auf deinem Weg unterstützen können.